Die Vier-Tage-Woche ist der einzige Weg, die Pflegekrise zu entschärfen. Weniger Arbeitstage bedeuten gesündere Pflegekräfte und eine bessere Versorgung. Alles andere ist ein Rückschritt.
Willkommen beim Pflegedialog-Podcast, deinem neuen Begleiter für alle, die die Pflegebranche hautnah erleben und mitgestalten möchten. Deine Gastgeber, Holger Ohm, Lehrer für Pflegeberufe und Pflegeexperte, und Christian Karl, Inhaber einer Consulting-Agentur, nehmen dich mit auf eine Reise durch die komplexe und sich ständig verändernde Welt der Pflege. Ob du selbst in der Pflege arbeitest, einen Angehörigen betreust oder einfach nur an den aktuellen Entwicklungen dieser wichtigen Branche interessiert bist, hier bist du richtig. Nun geht's los mit der Folge. Viel Spaß dabei!
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Pflegedialog-Podcastes. Hallo Holger.
Hallo Christian, hallo liebe Zuhörer. Spannendes Thema heute, finde ich.
Ja, absolut. Wir haben ja schon eine Folge zu dem Thema insgesamt gemacht, ja, wo wir mal die entsprechenden Modelle, die Arbeitszeitmodelle insgesamt in einem Überblick angeschaut haben. Hier reiht sich natürlich unser heutiges Thema, die Vier-Tage-Woche, nochmal sehr präsent ein, richtig?
Weil es geht ja auch in den Medien immer wieder rum, Erfahrungsberichte der Einrichtungen, die das gemacht haben, die veröffentlicht werden. Und da haben wir uns einfach gedacht, weil auch ich viel in Einrichtungen, wenn ich dort Schulung mache, auf das Thema angesprochen werde, vor allen Dingen von komischerweise nicht Mitarbeitern, von Leitungskräften. Mhm. Das fand ich sehr erstaunlich.
Ja, okay, krass. Und warum glaubst du, dass dieses Thema gerade jetzt auch so stark diskutiert wird?
Ja, wir wissen alle, der Pflegenotstand hat Auswirkungen in sämtlichen Bereichen, ob es die Pflegequalität ist, ob es Aufnahmestopps sind, weil ich nicht genug Pflegekräfte habe und deshalb Einnahmenverlust habe als Einrichtung. Es hat also ganz viele Auswirkungen. Und jetzt versucht man natürlich, nach neuen Wegen zu gucken, wie man damit umgehen kann, mit diesem Mangel an Fachkräften umzugehen, ohne dass die Pflegequalität sich verschlechtert. Und da denke ich, sind diese bisher für mich sehr positiven Aussagen der Betriebe und der Einrichtungen, die das schon ausprobiert haben, finde ich ein Denkanstoß an viele andere. Und deshalb wird das, glaube ich, da auch diskutiert, auch in den Leitungsebenen.
Was sagen denn die ersten Tests in den Einrichtungen über die Akzeptanz, also über die aus dem Beispiel Einrichtungen, die du gerade angesprochen
hast? Ja, das ist ein klein bisschen unterschiedlich. In der Altenpflege ist das in einer kleinen Kette, ich glaube in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, getestet worden.
Domus Cura ist das.
Wie bitte?
Domus Cura.
Ja, genau, Domus. Ich kam gerade nicht auf den Namen. Und die haben im Grunde genommen sehr gute Erfahrungen gemacht. Also wo die Mitarbeiter sehr zufrieden sind. Es gibt kleinere Probleme bei Mitarbeitern mit der längeren Arbeitszeit, die vielleicht alleinerziehend sind, wurde als Beispiel genannt wegen der Kinderbetreuung, weil die Kitas vielleicht nicht so lange aufhaben und so weiter, wie die arbeiten, oder die Kosten denn steigen, wenn eine längere Betreuung erforderlich ist. Aber im Grunde genommen sehr, sehr positiv, und die Kette plant ja auch, die haben wohl noch etliche andere Häuser, das auszuweiten, warten aber auf irgendeine Aussage von der höheren Stelle, dass das gemacht werden darf. Da habe ich leider kein Hintergrundwissen gefunden, warum die da warten, wenn die Mitarbeiter mit einverstanden sind und insgesamt arbeitsrechtlich alles eingehalten wird, kann ich das nicht verstehen. Ich habe da aber auch leider kein Hintergrundmaterial gefunden, was da rechtlich erforderlich sein soll. Wenn die Mitarbeiter einverstanden sind.
Ja, vielleicht warten die von der Firmenzentrale auf eine Rückmeldung. Kann ja auch sein, dass es nicht von einer offiziellen Stelle ist, sondern...
So, angeblich offizielle Stelle, dass sie warten auf die Zustimmung der Aufsichtsbehörden. So stand es, glaube ich, in dieser einen Veröffentlichung drin. Und dass sie da sehr enttäuscht sind, weil die da schon längere Zeit drauf warten.
Ah, okay. An der Stelle wollen wir natürlich gleich alle Hörer auch einladen, wenn ihr Erfahrung mit der Vier-Tage-Woche habt, dann meldet euch super gern bei uns. Uns würde natürlich ein Live-Feedback sehr gefallen, und wir würden super gern dann einfach ein Interview oder so machen, hier gerne im Rahmen des Podcastes, um entsprechend, ja, direkte Insights zu bekommen, um auch mal direkt jemanden zu befragen, wie nimmt er das sozusagen in der Vier-Tage-Woche war, denn Fakt ist natürlich auch, wir beide haben noch nicht in so einem Modell gearbeitet. Wir können jetzt nicht aus eigener Erfahrung sprechen, tatsächlich.
Richtig. Also dann bitte meldet euch bei uns und wir wären da sehr neugierig drauf. Vielleicht auch von Seiten nicht nur Mitarbeiter, auch ein Leitungskraft, die das in ihrem Bereich hat, dass sie aus ihrer Sicht auch schildert, wie das mit den Dienstplänen geklappt hat und so weiter, mit der Abdeckung der Fachkraftquoten und so weiter.
Ja, und gibt es noch andere Erkenntnisse aus anderen Einrichtungen oder Ketten oder was sagen die?
Also es sind noch zwei Kliniken, die das gemacht haben. Ich muss mal kurz auf meinen Zettel gucken. Das ist einmal das Klinikum Bielefeld und das Klinikum Siegen in der Nähe von Köln. Die haben da auch relativ positive Erfahrungen gemacht. Das gleiche Problem wie in manchen anderen Einrichtungen, die Gewöhnung der Mitarbeiter, dass die eben etwas längere Schichtzeiten in den 4 Tagen haben und für manche die Organisation, die private im Umfeld, dann vielleicht nicht so einfach war. Bielefeld möchte auf alle Fälle das ausweiten. Das war ja nicht im gesamten Klinikum, das waren nur einige Bereiche, die das ausprobiert haben. Und auch in Siegen ist das so, dass die Mitarbeiter dem grundsätzlich sehr positiv gegenüberstehen. Aber manche möchten doch lieber bei ihrem alten Modell bleiben. Wahrscheinlich, weil sie das Kinderbetreuung oder anderes nicht so hinkriegen oder zu stressig empfinden, etwas länger zu arbeiten.
Ja.
Das kann ich nicht genau sagen. Das ist eine Vermutung, dass das dahinter steht. Aber die ermöglichen da beides. Das ist natürlich eine Herausforderung für die Leitungskräfte dann, wenn ich einen Teil in der 4-Tage-Woche habe und einen Teil in der 5-Tage-Woche, das zu organisieren. Aber insgesamt sehr positiv die Übergabezeiten. Wer eine bessere Übergabe passiert, zum Beispiel als positiver Aspekt. Die Mitarbeiterfluktuation und die Auswahlquoten sind massiv runtergegangen in diesen Einrichtungen, die das getestet haben. Das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, Christian.
Ja.
Fluktuation ist ja immer etwas, was nicht nur Geld, sondern auch Zeit kostet, Einarbeitung und so weiter. Und die Auswahlquoten, wenn die zurückgehen, ist das ja auch sehr positiv, weil einfach die, man nennt es Work-Life-Balance, da verbessert ist, wenn ich eine längere Erholungsphase habe mit 3 Tagen, 3 nach 4 Tagen arbeiten zum Beispiel.
Ja, ich habe noch ein Gedächtnis, dass wir in der Folge, wie man an so eine Umsetzung rangehen kann, unterschiedliche Herangehensweisen besprochen hatten. Wir verlinken euch die Folge nochmal unten in den Shownotes. Da könnt ihr auch nochmal nachhören, welche Arbeitszeit Modelle sozusagen gibt es denn noch als Alternative auch zu einer 4-Tage-Woche? Und da haben wir genau den Ansatz auch mal kurz diskutiert. Die Perspektive, wie ist es denn, wenn ich nicht alle auf einmal umstelle, sondern quasi wirklich ein Pilotprojekt innerhalb der Einrichtung nutze, quasi so eine, die Auswirkung einfach auch zu testen und Erkenntnisse daraus zu gewinnen. Und ich finde es eigentlich in der Herangehensweise ganz gut, ja, weil man einfach dann für sich auch so interne Influencer ausbildet. Und wenn dann nämlich zum Beispiel ein Test zeigt, hey, guck mal, wir wollen das eigentlich nicht, weil uns vielleicht die Belastung täglich auch dann zu groß ist, selbst wenn es sich auf 4 Tage quasi verteilt, aber die Belastung innerhalb der Tage war ja auch die Stundenzeiten dann einfach steigen innerhalb der 4 Tage, die sind dann zu hoch, dass die Betreuung der Kinder und so weiter nicht komplett abgedeckt ist, dann ja, finde ich das ganz gut, dass man einfach dann zurückwechseln kann, ohne ins komplett die All Over Grad zu machen. Und es zeigt natürlich auch dieser Aspekt, den wir auch schon häufiger angesprochen haben, die Einbindung der Meinung der Mitarbeiter, da echt einen hohen Stellenwert hat in den 3 Einrichtungen, die wir jetzt gerade genannt hat, also die beiden Kliniken und die Domus-Kette sozusagen. Ne?
Ja, man kann das nicht, solche großen Veränderungen gegen den Willen der Mitarbeiter machen. Die müssen damit einbezogen werden, die müssen das akzeptieren, für einen Testlauf bereit sein.
Ja.
Es gibt ja auch andere Arbeitszeitmodelle, die wir angesprochen haben, da funktioniert es auch nur, so eine Testphase, wenn man die Mitarbeiter einbezieht und auch anschließend nach ihrer Meinung fragt und die in der Entscheidung berücksichtigt. Man wird nicht immer 100% der Mitarbeiter für das jeweilige Modell gewinnen.
Natürlich nicht.
Aber wenn man es nicht ausprobiert, eine Situation zu verbessern, dann kann man auch nichts verändern.
Ja, und letztendlich ist das ja auch ein Zyklus, wie wir auch schon so häufig angesprochen haben. Es kann natürlich sein, dass jetzt gerade passt in die Altersstruktur der Mitarbeiter vielleicht gut rein, ja. Die 4-Tage-Woche. Und das kann natürlich in 5 Jahren wieder anders aussehen, sodass man natürlich immer damit drauf schauen sollte, wo entwickeln sich auch meine Mitarbeiter hin. Ne? Und du hast ja jetzt schon ein paar Herausforderungen angesprochen. Welche Herausforderungen gibt es denn bei der Umsetzung der 4-Tage-Woche?
Ja, natürlich muss ich gucken, wenn ich eine ganz kleine Einrichtung bin, kann es Probleme geben, dass ich nicht genug Fachkräfte denn jeweils im Dienst habe, wenn die in mehr Tagen frei sind. Das heißt, das muss ich abwägen. Da gibt es ja auch Vorgaben der Behörden jeweils, ob im Krankenhaus oder in der Pflegeeinrichtung, die muss ich auf alle Fälle einhalten. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es gibt immer die Bedenken von Betreibern, das habe ich so rausgefunden. Ich habe mich auch mit verantwortlichen Leuten da über das Thema unterhalten und diskutiert. Das kommt uns zu teuer. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich habe gesagt, wenn die Leute zum Beispiel 4 mal 9 Stunden arbeiten würden, sind 36 Stunden. Was ist eure derzeitige Arbeitszeit? 38,5 zum Beispiel oder 39, je nachdem. Schau, jetzt seht mal, ihr habt weniger Stunden. Und sie haben alle Angst, die Arbeitsqualität wird schlechter, wenn die Leute zu lang arbeiten. Das kann man anhand der Ergebnisse dieser 3 Häuser definitiv nicht sagen. Sie ist mindestens die Pflegequalität auf dem gleichen Stand. Einige Einrichtungen und auch individuell in den Abteilungen haben gesagt, das hat sich bei uns verbessert.
Ja.
Wenn man das dennoch, jetzt gehe ich nochmal auf einen anderen Podcast von uns zurück, mit der Digitalisierung, das vielleicht mit der Digitalisierung verknüpft, dann haben wir einen echten Pflegequalitätsanstieg, weil die Leute wirklich mehr Zeit haben, am Patienten, am Bewohner zu arbeiten, die Krankenbeobachtung viel, viel besser erfolgt.
Ja.
Na? Und ich denke, das ist eine Win-Win-Situation für alle Seiten. Der Betreiber hat keine Mehrkosten, hat einen Qualitätsanstieg. Der Mitarbeiter ist zufriedener. Die Fluktuation, also er geht nicht, wird nicht so oft krank, so formuliere ich das mal, weil die Belastung nicht so hoch ist. Und die Bewohner und die Patienten haben eine bessere Pflegequalität, die sie erhalten. Also das ist eine Situation, die für mich sehr positiv ist, wenn man das ausprobiert, wenn die Mitarbeiter bereit sind dazu und das macht. Da muss man wirklich im Einzelfall gucken, geht das bei mir oder geht es nicht? Wenn so ein ganz kleines Altenheim mit 30, 40 Betten haben wir ja auch noch ist, wird das eventuell nicht funktionieren, weil sie zu wenig Köpfe haben. Aber in allen anderen Häusern, denke ich, dürfte das überhaupt kein Problem sein.
Ja. Und welche Herausforderungen siehst du noch? Also da stimme ich dir völlig zu, ne?
Ja, die Herausforderung ist die Arbeitsorganisation. Weil die ist ja in vielen Einrichtungen so eine Struktur, die starr vorgegeben ist. Das wird dann gemacht, das wird dann gemacht. Und da muss man dann vielleicht auch gucken, wie man die Arbeitsorganisation, die Strukturen etwas abändert, die Abläufe, damit das einfach besser funktioniert.
Ja.
Das ist für mich ein Problem generell, nicht nur bei der 4-Tage-Woche, sondern generell überhaupt in der Pflege mit der Arbeitsorganisation. Können wir ja vielleicht auch mal einen Podcast zu machen. Liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, schreibt uns, wenn euch das interessiert. Da habe ich ein paar interessante Erfahrungen gemacht durch Coaching, was man da verbessern kann. Und das spielt da also eine Rolle. Was gibt's noch? Ja, Versorgungsqualität hatte ich angesprochen. Ja, im Grunde genommen ist das das Einzigste. Und gerade wenn Ressourcen knapp sind, ist meine Meinung, muss ich mit denen pfleglich sorgsam umgehen. Egal, ob es Geld ist.
Ja.
Geld fast alle ist Ende des Monats, dann kann ich auch keinen Großeinkauf machen und mich verschulden. Und so sehe ich das auch. Wenn ich schon knappe Ressourcen habe an Pflegekräften, wenn ich als Betreiber oder als Vorgesetzter dazu beitragen kann, dass sie mir erhalten bleiben und nicht dauernd ausfallen, dann ist das ein ganz probates Mittel für mich, mit den Mitarbeitern zu reden. Was haltet ihr davon? Wir probieren das mal 3 Monate aus.
Ja.
Und deshalb muss ich sagen, muss eventuell die Arbeit ein bisschen umorganisiert werden, umverteilt werden innerhalb der einzelnen Zeiten. Aber das geht durchaus.
Ja, und ich glaube, dass wir haben das ja häufiger schon in den Podcast-Folgen angesprochen, dass natürlich gerade die Arbeitgebermarke durch diesen Aspekt sich nochmal ganz, ganz klar von auch anderen Pflegediensten oder Pflegeeinrichtungen oder auch Krankenhäusern eben erstmal abgrenzt, weil man sagt, okay, wir bieten das Modell grundsätzlich an. Das heißt, wir haben da schon mal einen USP, wo sich die vielleicht auch Jüngeren, ja, die jetzt frisch aus der Ausbildung kommen und so weiter, einfach auch mehr angesprochen fühlen und vielleicht genau aus diesem Grund zu mir wechseln wollen. Ja?
Ja.
Und das hat dann keinen finanziellen Aspekt. Das heißt, dass die Wahrscheinlichkeit ja hoch ist, wenn ich das natürlich auch nutze. Ja, wenn ich das auch als ganz, ganz klares Bindungsinstrument nutze, Mitarbeiter A an mich zu binden, B neue Mitarbeiter auch zu finden, die dann gegebenenfalls eben diese Ressourcen, die fehlen, die du schon, wo du schon gesagt hast, okay, es kann natürlich sein, dass wir, um alles abzudecken, dass damit alle Patienten versorgt sind, einfach vielleicht noch zusätzliche Einstellungen tätigen müssen. Natürlich ist vielleicht, ja, das zeigen, darauf deuten zumindest jetzt die meisten Erkenntnisse und Resultate hin, es einfacher ist, auch Mitarbeiter zu finden. Die dann diese Stellung einnehmen. Und gerade das, was du gesagt hast, mit der Arbeitsorganisation, hier glaube ich, dass es natürlich auch nochmal irgendwie wichtig ist, dass man sich die Prozesse, also nicht nur die Organisation, ja, anschaut, sondern auch nochmal kritisch auf die eigenen schauen sollte, weil natürlich, wenn ich, und das ist in der Pflege ja grundsätzlich schon so, dass ich einen Schichtdienst haben muss, und da ist ja Kommunikation, also Teamkommunikation, schon ein wichtiger Part. Aber wenn ich jetzt noch die 4-Tage-Woche habe, wo ich nochmal andere Aufteilungen habe, rollierende Systeme habe, ist natürlich das auch nochmal eine größere Herausforderung. Wie schaffe ich sozusagen eine förderliche und konsistente Kommunikation an alle Stellen hin? Ja, aber natürlich auch, wie halte ich das mit den Prozessen, mit den Arbeitsprozessen effizient? Oder dass es nicht, dass die Prozesse, also wenn ich das ändere, muss ich mir auch nochmal die Prozesse anschauen, sonst habe ich ein großes Risiko, dass die einfach ineffizient werden.
Genau.
Lass uns da super gern einfach nochmal eine Folge machen. Also du hast ja auch schon einige Einrichtungen, gerade im Bereich Qualitätsmanagement, neu aufgestellt, sage ich jetzt mal, ne? Und im Qualitätsmanagement geht es ja im Kern auch Prozesse. Dann lass uns da doch einfach nochmal eine separate Folge machen.
Gerne, weil da sehe ich in vielen Pflegeeinrichtungen ein hohes Verbesserungspotenzial, was der Qualität der Arbeitszufriedenheit allen betroffenen Parteien zugutekommen kann.
Ja. Und ich sehe natürlich als Herausforderung das, was wir auch schon in den anderen Folgen zu dem Thema auch angesprochen haben, dass natürlich irgendwie die Ungleichheit ein Thema ist, wenn man das in so einem Pilotprojekt umsetzt, um es auszutesten, muss man natürlich von das bis zu Ende denken, auch in der Planungsphase, zu sagen, okay, wie kommuniziere ich das auch an die Mitarbeiter, die nicht dran teilnehmen wollen oder dürfen, so dass es da nicht zu Unzufriedenheit der Mitarbeiter kommen, die nicht an der 4-Tage-Woche Testung teilnehmen können und dadurch einfach irgendwie nicht profitieren davon. Und eben auch, und das hattest du schon angesprochen, es für mich, finde ich, glaube ich, eine große Herausforderung ist, wie hole ich alle ab? Wie gehe ich vielleicht auch mit mangelnder Akzeptanz zu dem Thema um? Wie stehe ich selbst als Führungskraft oder als Unternehmen zu der 4-Tage-Woche, weil wir haben jetzt natürlich ein paar Vorteile schon benannt, Herausforderungen benannt, und da kann es natürlich leicht sein, dass, wenn ich den Vorteil des Recruitings sehe, der Mitarbeiterbindung sehe, ich da sehr schnell diese Bedürfnisse sehr weit oben ansiedle und auch natürlich sehe, was es mir als Unternehmen für Vorteile bietet, und höre dann nicht so sehr auf die Ergebnisse. Und das wäre ein Fehler.
Genau, ein ganz großer. Zu dem Thema habe ich vor ein paar Wochen übrigens eben nicht aus dem Pflegebereich, 4-Tage-Woche, interessanten Bericht im ZDF gesehen, längeren. Da wurden verschiedene Firmen vorgestellt, die das gemacht haben. Und viele Betriebe bleiben dabei. Sie haben festgestellt, die Produktivität ist sogar leicht gestiegen mit weniger Arbeitszeit. In der 4-Tage-Woche hatten die, glaube ich, 2 oder 2,5 Stunden weniger Arbeitszeit. Ist die Produktivität entweder gleich geblieben oder gleich gestiegen, nicht abgesunken. Krankenstand genauso sich verbessert und Fluktuation. Ein einziger Betrieb war dabei, der hat gesagt, die Mitarbeiter haben gesagt, ach nee, wir machen lieber wieder die 5-Tage-Woche. Ich glaube, das war irgendwas mit Metallbau, der Betrieb. Die sind zurückgekehrt, weil die Mitarbeiter es wollten. Eigentümer oder der Betreiber der Firma, der hätte das auch weiterlaufen lassen. War ein einziger von etlichen Betrieben, die das über einen längeren Zeitraum gemacht haben. Ich glaube, ein Jahr.
Genau, ich hatte ja bei meinem, in meinem Arbeitgeber hatten wir auch mit einer Agentur zusammengearbeitet, die schon vor einigen Jahren umgestellt haben. Vor Corona haben die schon auf eine 4-Tage-Woche umgestellt. Die Projektmanagerin, mit der ich sozusagen immer zusammengearbeitet habe, im Austausch war, mit der habe ich mich dann natürlich auch darüber unterhalten, weil natürlich, wenn man in leitender Position ist, dann kann man sich gegen manche Entwicklung, sollte man sich nicht versperren und sollte sich einfach anhören, kann man das für sich umsetzen. Und ich weiß nicht, ob Holger, du das Gesetz kennst oder eben auch ihr Hörer, ob ihr das kennt, das nennt sich das Parkinson'sche Gesetz. Ja. Und das besagt, dass sich Arbeit in dem Maße ausdehnt, wie Zeit für die Erledigung zur Verfügung steht. Und irgendwo gibt es ja eine Korrelation zu dem Thema, wenn ich Arbeitszeit reduziere, natürlich logischerweise in Bürotätigkeiten und so weiter, ist das viel mehr so als jetzt gerade in der Pflege, wenn ich so Schichtdienste habe, ne? Aber da geht die Korrelation eben dahin, dass man die Zeit, die man zur Verfügung hat, die ja etwas geringer ist, ja, in dieser 4-Tage-Woche effizienter nutzt.
Genau.
Das heißt, ich als Unternehmen, gerade das, was wir gerade schon angesprochen haben, wir müssen natürlich dann als Leitungskräfte uns anschauen, wie kann ich die Prozesse nochmal effizienter gestalten. Da sind wir wieder bei dem Thema, was du gesagt hast. Wie kann ich eben die Vorteile von Digitalisierung nutzen, meine Prozesse noch effizienter zu gestalten. Dann hat es dazu geführt, die 4-Tage-Woche, dass häufiger die Prokrastination reduziert wurde. Dass man Sachen einfach zur Seite schiebt. Ja, das kennen wir alle.
Ja, die Aufschieberitis-Erkrankung genannt.
Richtig, genau. Und was ich aber richtig gut finde, ist, dass man natürlich, wenn man solche Sachen auch nur testet, ne, wenn man einfach sagt, okay, die Leute merken, dass man in einem Arbeitsumfeld auch irgendwo ist, wo man einfach Sachen macht und guckt, können wir aus der Ist-Situation eine bessere Situation entstehen lassen. Das heißt, es bekommt eine Unternehmenskultur, die sich verändert. Ja. Vielleicht könnte man einfach auch sagen, dass man Teambesprechungen reduziert. Ne? Dass man einfach infolge einer solchen Umstellung sagt, brauchen wir so lange Meetings oder Übergaben? An welchen Stellen können wir das reduzieren? Und meistens ist es ja so, dass man in dem täglichen Arbeitsgeschäft so Sachen hat, die einfach ausufernd sind, die auch viele Mitarbeiter nerven, aber es gemacht wird. Und da hat man eine Chance natürlich, wenn man so ein System umstellt, einfach auch nochmal kritisch drauf zu gucken.
Vollkommen richtig, Christian. Und das wird manches Mal, wenn man neue Sachen ausprobiert, einfach vergessen. Egal, was man umstellt, dieser Aspekt, den sollte man immer bei allen Veränderungen im Hinterkopf haben. Was ist überhaupt nötig? Was kann wegfallen? Was kann abgeändert? Was kann verkürzt werden? Was kann vereinfacht werden? Diese ganz typischen Fragen.
Ja, und bist du jetzt der Meinung, dass die 4-Tage-Woche flächendeckend eingeführt werden sollte? Also nicht nur auf so kleine Bereiche?
Na, also flächendeckend nicht eingeführt, sondern ich würde sagen, jeder Betrieb muss mit seinen Mitarbeitern entscheiden, ist das für uns machbar? Seid ihr bereit dazu? Ja oder nein? Es gibt mit Sicherheit Regionen, wo die sagen, ach nö, das ist ein schönes Arbeiten und 5 Tage stört mich nicht. Und dafür bin ich aber mittags, wenn ich Frühdienst habe, schon zu Hause. Sonst verpasse ich das und das, wenn ich länger arbeiten muss. Also von daher würde ich das wirklich als Freiwilligkeit jedem einzelnen Betrieb überlassen und nicht flächendeckend einführen. Andere Betriebe können sich überlegen, ob sie 5 Tage Woche weitermachen, aber mehr Freitage erhalten, dadurch, dass sie zum Beispiel 8-Stunden-Schichten machen.
Ja.
Früh, spät, Nacht. Das wäre auch eine Alternative, ja. Also ich würde die Freiheit den Betrieben lassen. Nicht sagen, das muss flächendeckend eingeführt werden.
Ja, nee, das wollte ich mit dieser Frage auch nicht. Das war nicht die Intention der Frage, dass das gesetzlich vorgeschrieben werden soll. Meinst du, dass die Vorteile, die wir jetzt erarbeitet haben, die Ergebnisse aus den Einrichtungen, wenn Einrichtungen sich jetzt, so wie du es beschrieben hast, dazu entscheiden würden, dass sie das Modell umsetzen wollen, würdest du sagen, es macht flächendeckend Sinn, dass man auf eine 4-Tage-Woche umstellt? Vielleicht ist das die bessere Frage.
Ja, grundsätzlich ja, macht es Sinn. Ich nehme mal die großen Betreiber. Was passiert denn, wenn einer der großen Betreiber, ich will jetzt keine Namen nennen, der zig Häuser hat in Deutschland, das in einigen einführt, in anderen nicht? Dann gibt es vielleicht da eine Unzufriedenheit von Standort A, der es nicht hat, zu Standort B und so weiter. Das müssten dann die flächendeckend oder die überregional tätig sind, dann denke ich, für alle Häuser einführen. Aber ich sehe da auch keinen Hemmnisgrund, weil die meisten Mitarbeiter, Minimum in der geringsten Form waren es, glaube ich, 70% in diesen Veröffentlichungen, dem zugestimmt haben, positiv waren. Und das war die kleinste Zahl. In anderen Einrichtungen war es, ich glaube, 85% in der einen Einrichtung, in dieser Domuskette. Dann finde ich das schon enorm. Und wir werden nie 100% erreichen, Christian. Wir sind Menschen, jeder hat persönliche Intentionen, Aversionen, Interessen. Und wenn wir aber, ich sage mal, 80% erreichen können, was ich durchaus für realistisch halte, dann ist das eine Arbeitsgrundlage, mit der jede Einrichtung auch umgehen kann und gucken, was mache ich mit den anderen 20%, mit geringsten Anteil, jeder 5. Mitarbeiter nur, der das vielleicht nicht so positiv sieht. Kann ich den in der alten Form weiterarbeiten lassen? Und natürlich geht das, dass der seine 5-Tage-Woche macht, der dazu nicht bereit ist, wenn die Mehrheit das haben will. Sonst funktioniert nicht. Beide Gruppen gleich sind, behaupte ich. Die Hälfte will nicht. Das wird sehr.
Ja, da könnte man ja überlegen, wie das die das eine Krankenhaus und so weiter, ne, dass man da eben unterschiedliche Modelle zeitgleich laufen lassen kann.
Ja, aber die machen das nicht innerhalb einer Station.
Nee, das ist Station.
Nach das Modell ist ein Mitarbeiter nicht bereit, das mitzumachen, wechselt er auf eine andere, wo das nicht gemacht wird. Das ist
ja, das macht ja Sinn. Das macht ja Sinn, aber ich kriege das ja in den Einrichtungen umgesetzt. Ja, im Pflegediensten vielleicht jetzt schwieriger. Ja, dann könnte ich mir Touren überlegen, ja, die ich für 4-Tage-Woche Touren und sozusagen normaler
auch so.
Na, also
das gibt's schon in der ambulanten Pflege.
Ja, und ich glaube halt, dass es eine große Chance auch ist, wenn man das einführt, auch vielleicht die Abwanderer aus der Branche zu motivieren, auch zurückzukommen. Ja, das ist ja auch ein großes Thema. Viele nach einer gewissen Zeit eben aufgrund der fehlenden Work-Life-Balance, des hohen Drucks und so weiter, insgesamt aus dem Beruf ausscheiden und sich eben umorientieren. Und eine 4-Tage-Woche kann natürlich eine Möglichkeit sein. Ja, Nachteil ist natürlich, dass man innerhalb des Tages eine Arbeitsverdichtung hat. Aber das kommt ja auch drauf an, wenn ich wieder mehr Leute habe, kann ich ja auch wieder für eine sozusagen
Entlastung
sorgen. Ja, dann habe ich andere Möglichkeiten, auch Personal zu verteilen. Und ich glaube, dass das auch wirklich ein guter Weg ist, gewisse Herausforderungen, die jetzt aktuell noch bestehen, auch sozusagen ins Bessere zu verändern.
Ja, vollkommen richtig, Chris.
Aber leider gibt es dazu halt überhaupt keine Studien in dem Bereich. Ja. Ne? Also wir haben extra gesucht, um dafür, für diese These, die ich jetzt gerade mit Holger aufgestellt habe, auch einen Beweis anzuführen in Form einer Umfrage, Befragung, Studie, die das belegt. Und leider gibt es diese Studie nicht. Und es liegt höchstwahrscheinlich einfach daran, dass natürlich die Einrichtungen interne Umfragen gemacht haben, sozusagen die internen Umfragen an der Stelle nicht darauf ausgelegt war, wie hoch ist das Potenzial, dass ich eben Berufsabwanderer zurückholen kann und so weiter. Logisch, weil ich das ja im eigenen
generell nicht auf dem Schirm. Da werden ab und zu mal Zahlen veröffentlicht während Corona, wie viel den Beruf den Rücken gekehrt haben. Es gibt aber auch keine Zahlen, wie viel sind zurückgekommen. Das gibt's auch nicht, leider. Wir haben für alle Statistiken, aber da gibt's derzeit keine.
Ja, ich habe nur eine Statistik gefunden, ne, von dem Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung. Ja, und die zeigen auf, dass die 4-Tage-Woche einfach eine geringere Mitarbeiterfluktuation aufweisen. Da gibt es eben die Korrelation zu dem Thema Mitarbeiterzufriedenheit. Ne? Ich wechsle nicht. Ja. Das könnte aber natürlich auch ein Punkt sein, dass ich mich als Arbeitgebermagnet sozusagen auch in den Bereichen positionieren kann. Und irgendwo wird das dann auch ein Punkt sein, dass wenn sich einige, also es gibt ja quasi so Effekte, die entstehen, ja, und wenn viele umstellen in einem bestimmten regionalen Umfeld, dann werden auch andere gezwungen, umzustellen. Das heißt, beschäftigt euch lieber eher mit dem Thema als zu spät, weil wenn eure Wettbewerber im Markt sozusagen im direkten Umfeld umstellen und eure Mitarbeiter dann abwandern, ja, weil sie eben in diese Woche, dann wirst du so in so einem Druck versetzt, das vielleicht sogar selbst umsetzen zu müssen, dass du es nicht mehr sauber planen kannst.
Ein Aspekt vielleicht noch, da habe ich auch nichts gefunden. Ich weiß nicht, ob du das gefunden hast, was drüber. Die Mitarbeiter haben ja minimal ihre Gesamtwochenarbeitszeit dadurch gekürzt, so zwischen 1 und 3 Stunden. Es steht nicht, ob die einen Lohnausgleich gekriegt haben oder ob das praktisch runtergegangen ist. Habe ich nichts gefunden.
Meinst du jetzt direkt in den Beispielen der Ketten oder die du genannt? Das weiß ich tatsächlich auch nicht.
Wenn ich statt 40 jetzt 4x9, 36 Stunden arbeite, wenn ich vorher 40 gearbeitet habe, wird mir das abgezogen oder habe ich es trotzdem bekommen? Dann wären es natürlich kleinere Mehrkosten für den Arbeitgeber pro Stunde, aber nicht gesamt, wenn er die Mitarbeiteranzahl nicht erhöht. Also das wäre aber auch mal ein interessanter Aspekt noch.
Genau, also bei dem Beispiel weiß ich es nicht. Da nochmal die Einladung an alle Hörer, wenn ihr jemanden kennt, der in so einem Arbeitsmodell arbeitet und ihr den einfach mal fragen könntet. Ich weiß, Geld ist immer so ein Thema, ja, aber ihr könntet, die müssen ja nicht sagen, wie viel sie verdienen, nur ob sie quasi einen Lohnausgleich bekommen, also ob sie die 4-Tage-Woche einen finanziellen Nachteil hatten. Das wäre ja schon mal interessant. Und wenn ihr uns das einfach auf Instagram oder TikTok schreiben würdet, dann könnten wir das nämlich mal als Reminder in einer der nächsten Folgen dann einfach reinnehmen, wo wir dann sagen, okay, wir haben jetzt eine Antwort darauf. Und dann würden wir das nämlich allen Hörern zur Verfügung stellen. Ich weiß es aber von anderen Branchen. Da ist es tatsächlich so, dass die Entlohnung gleich geblieben ist. Ja?
Also das kenne ich auch von dem Fernsehbericht vom ZDF über dieses Modell in der Industrie und Produktion.
Richtig.
Du hast gleich einen Lohn gekriegt.
Genau.
Wie gesagt, gleiche Arbeitsleistung gebracht, also hat der Arbeitgeber keinen Verlust, teilweise sogar die Produktivität erhöht.
Mehr. Also das sind eben auch die Statistiken, die ich kenne, ist das quasi die Qualität der Arbeit und die Effizienz einfach gesteigert werden mussten, ja, das sozusagen insgesamt zu kompensieren. In den häufigsten Fällen sind damit eben auch Digitalisierungsprojekte sozusagen mit umgesetzt worden. Ich finde, glaube, einen anderen Aspekt oder eine andere Perspektive noch wichtig, noch mit zu bedenken und mit reinzubringen. Und unsere Beschäftigungsstruktur ist ja auch so gestaltet, dass viele Mitarbeiter sehr, sehr, also immer älter werden. Heißt, wir haben die Babyboomer, die jetzt kurzfristig auch alle in Rente gehen werden. Da geht ja der Gesetzgeber gerade so vor, dass er Anreize schaffen möchte, damit man länger arbeitet, so dass man eben nicht in Rente geht, sondern wahrscheinlich wird das irgendeine steuerbegünstigte Weiterbeschäftigung sein.
Und sinnvoll, dass
genau, ja klar, absolut. Eben so, dass ich nicht benachteiligt werde, wenn ich jetzt noch bis 70, 73, 75 arbeite. Aber wir müssen schon lachen, weil die Idee ist schon echt verrückt so.
Die Pflegekraft mit dem Rollator oder Rollstuhl auf dem Flur Bewohner zu versorgen oder Patienten.
Genau, und hier wäre eben der Punkt, wenn ich weiß, okay, das passiert, dann muss ich mir sowieso zwangsläufig mal meine Arbeitsprozesse anschauen. Ich muss mir meine Arbeitsstrukturierung anschauen, weil ja viele mich auf nahe Zukunft nicht verlassen werden, weil sie bei einem anderen Pflegeanbieter beginnen zu arbeiten, sondern weil sie einfach in Rente gehen und einfach auch da deswegen aussteigen. Also ist jetzt gerade die perfekte Zeit, sich mit dem Thema auch mal auseinanderzusetzen und einer der Vorreiter zu sein, so eine Sachen auch mal in der Einrichtung einfach mal wirklich auszuprobieren, zu schauen, wie groß ist die Akzeptanz, was können wir daraus auch mitnehmen. Ja? Dazu lass uns wirklich mal noch einen Podcast zu dem Thema, eine Podcast-Folge machen zu dem Thema Arbeitsprozesseffizienz steigern, worauf muss man achten, etc.
Gerne.
Damit wir einfach an der Stelle auch nochmal genauer drauf gucken können, wie ist denn das Beschäftigungsverhältnis derzeitig, ja? Und was könnte man jetzt.
25% sollen bis 2030 angeblich in Ruhestand gehen. Das sind so Zahlen, die immer wieder veröffentlicht werden. Plus aus einer alten Folge, wie viele Pflegekräfte zusätzlich bis, ich glaube, 45 war das, gebraucht werden. Wenn man das denn noch, das zusätzliche Plus, die bis dahin uns verlassen, aus Altersgründen rechnet, dann ist das eine Wahnsinnszahl. Dann kommt man mit Sicherheit auf 400.000 oder mehr Mitarbeiter, die dann fehlen.
Ja, komplett. Also das ist, warte mal, ich guck mal gerade nach. Das war in der Folge zu der stationären Pflege. Da hatten wir uns ja schon mal das Thema angeschaut, wie der Pflegekräftebedarf aussehen wird. Und da ist es tatsächlich so, dass bis zum Jahr 2049 etwa 280.000 zusätzliche Pflegekräfte benötigt werden zu dem Stand heute. Da ist aber in der Statistik nicht mit einberechnet worden, wie sieht es quasi mit der Abwanderungsquote quasi aus.
40? Wenn man denn jetzt rechnet, die jetzt in der mittleren Generation sind dann auch in Rente, die müssen ja auch ersetzt werden und die vorher auch gehen, also das muss man alles hochrechnen. Das sind so mit Sicherheit 500.000 oder mehr, so aus einer Bauhaus eine Zahl von mir.
Ja, und man muss ja nochmal dazu sehen, dass natürlich auch wir in dieser Folge uns mal die hohe Teilzeitenquote angeschaut haben und auch das hat natürlich ein Aspekt für die Vier-Tage-Woche. Ich habe also noch Potenziale, die ich nutzen kann, schon in vorhandenen Strukturen, ja, dass man das einführen kann. Also schaut euch das auf jeden Fall mal an. Wir bleiben an dem Thema versprochen dran und werden auch jetzt in der Zukunft noch ein paar Folgen zu dem Thema Arbeitsprozesse, Arbeitsorganisation machen. Das haben wir jetzt aus der Folge mitgenommen. Ja, Holger, hast du noch einen Punkt, wo du denkst, der ist wichtig, dass wir den jetzt hier irgendwie noch mit in dieser Folge geredet haben?
Wir haben ein paar Informationen gegeben, wir haben vielleicht Anregungen gegeben, dass man sich Gedanken macht, mit den Kollegen, Kolleginnen diskutiert, mit den Vorgesetzten spricht, wenn uns Leitungskräfte gehört haben, dass sie mal ihre Mitarbeiter befragen, wie steht ihr zu dem Thema, wenn sie Probleme mit Personalressourcen haben, ist das ein Weg, dagegen zu steuern oder die Situation zu verbessern. Ne? Ist eine von mehreren Möglichkeiten, die man aus meiner Sicht hat, aber eine, die sehr effektiv sein kann.
Ja, dann würde ich sagen, sind wir für heute durch. Und ich danke dir wieder für deine Zeit, Holger. Und liebe Hörer, bleib gesund und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Vielen Dank, dass ihr heute bei Pflegedialog dabei wart. Es war uns eine Freude, gemeinsam mit euch die aktuellen Herausforderungen und Chancen der Pflegebranche zu beleuchten. Wenn ihr tiefer in die Themen eintauchen möchtet, die wir heute besprochen haben, besucht uns auf Instagram oder TikTok und vernetzt euch mit uns. Werdet ein Teil unserer engagierten Community. Bis zur nächsten Folge. Bleibt neugierig, bleibt informiert und gestaltet die Pflege von morgen mit. Auf Wiederhören!